Jesus, wir wollen heute Morgen wirklich vor dir sein. Vor dir mit einem offenen Herzen. Danke, du bist ein würdiger Gott und wir folgen dir nachher. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Ich bin dir so dankbar, Jesus, dass du jetzt uns dienst, in diesem Moment, unser Leben stärkst, unseren inneren Mensch stärkst und uns die geistliche Sicht schenkst für all das, was wir nicht sehen können. Wir wollen mit dir unterwegs sein, Jesus. Amen. Ja, wir sind jetzt schon über der Hälfte unserer Serie für den 1. Petrusbrief. Und ich weiss nicht, ob es dir auch so geht. Das ist ein Brief, den wir immer wieder lesen müssen. Das spüre ich. Es ist so eine gute Balance zwischen Trost und Zuversicht in Herausforderung, in anspruchsvollen Zeiten und gleichzeitig der Fokus auf Jesus. Der Fokus für Jesus zu leben und das Wesentliche im Blick haben. Und jetzt sind wir schon im 4. Kapitel angekommen. Und bevor wir das Kapitel miteinander lesen, möchte ich probieren, mit einem Bild, mit einem Vergleich, so ein bisschen die Atmosphäre, eigentlich vom ganzen Brief, aber auch ganz besonders von diesem 4. Kapitel aufzunehmen. Und es gibt uns so wie eine Schlüssel, eine Kernaussage von diesem Kapitel zu verstehen. Hättest du auch schon gerne mal so eine Kreuzfahrt gemacht? So auf einem Dampfer unterwegs, Entspannung total, da auf dem Sonnendeck, ab und zu eine Abkühlung zwischendurch und nachher die Animationen, die es gibt, das Leben geniessen und ich habe gehört, vor allem viel essen, weil es an jedem Ecke irgendwie einen Stand hat, wo man einfach die ganze Zeit nehmen kann, weil man hat ja schon für alles gezahlt. Bist du dabei? Habe ich dich? Stell dir vor, du wärst irgendwo so auf einem Luxusdampfer. Und jetzt ist nur eine kleine Herausforderung. Es ist nämlich ein Sturm aufgezogen. Und es geht auf und ab und wild peitscht über das Deck. Alle haben sich verkrochen, der ist schon ganz grün im Gesicht. Und in so einer Situation reagieren Passagiere ganz unterschiedlich. Die einen beklagen sich vor allem darüber, dass das Abendbuffet ausfällt, weil zahlt haben sie schliesslich so, schon. Andere haben sich gar nicht vorgestellt, dass wenn man auf See ist, dass eben auch mal ein Sturm geben könnte. Sie sind total überrascht, haben sich überhaupt nicht auf so eine Situation eingestellt und sind eigentlich in Panik. Es steigt Panik auf. Schwimmt das Schiff? Und wo sind die Rettungsweste? Und wie lädt man das Rettungsboot runter? Und so weiter. Und da hat sicher ein paar Ehepaare, die schon die gegenseitigen Vorwürfe hin und her gehen. Du hast doch unbedingt auf die Kreuzfahrt wollen. Warum sind wir nicht ins Tessin wie jedes Jahr? Dort wäre jetzt sicher schön. Und so weiter. Alle haben nur ein Anliegen, dass der Sturm endlich vorbeigeht und man wieder das Leben kann geniessen kann. Und viele Christen reagieren ganz ähnlich auf Stürme in ihrem Leben oder die Stürme in ihrer Zeit. Wie wir ja auch jetzt gerade in einer speziellen Zeit sind, was mehr stürmt als vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Und sie reagieren vielleicht enttäuscht, weil sie doch etwas anderes gebucht haben. Stellen eine Frage, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Oder haben vielleicht Angst und Sorgen über das, was alles noch wird kommen. Und wegen dem möchte ich ein anderes Bild zeichnen. Es ist nämlich noch in diesem Sturm ein anderes Schiff unterwegs. Nicht so einen schönen Riesenkahn, sondern in einen Fischkutter in die Jahre gekommen. Und noch viel stärker als das grosse Kreuzfahrtschiff wird das kleine Boot von den Wellen hin und her geworfen. Und die Wellen sind echt heftig. Und die Crew weiss, der Sturm wird noch stärker. Aber jeder ist auf seiner Position und verrichtet seine Arbeit. Die Stimmung ist konzentriert, fokussiert, aber ruhig. Warum? Weil alle wissen, wir halten auf den Hafen zu. Und wir werden den rettenden Hafen erreichen, rechtzeitig erreichen, bevor der Sturm in voller Stärke losbricht. Und das ist die Ausrichtung, die du und ich, die wir brauchen.
Wir sollten unsere Jesus-Nachfolge nicht verwechseln mit einer gemütlichen Kreuzfahrt, weil die Bibel sagt uns etwas anderes. Die Bibel sagt uns, je länger wir unterwegs sind, desto mehr zieht der Sturm auf und die Wellen nehmen zu. Und es wird immer schaukeliger. Aber der rettende Hafen ist nahe. Und wir werden ihn rechtzeitig erreichen können. Das ist das, was der Grundgedanke ist in diesem ersten Petrusbrief. Und im 4. Kapitel, Vers 7, schreibt der Apostel Petrus, das Ende von allem ist jetzt schon ganz nahe. Sind wir wohl in der Endzeit, fragt er. Und die Antwort ist ganz klar. Natürlich sind wir in der Endzeit. Weil die hat angefangen, als Jesus gekommen ist, als er am Kreuz gestorben ist, als er auferstanden ist. Seither sind wir in der Endzeit. Und es läuft alles auf das Ziel hin, wo Jesus wiederkommt. Wo die Zeit abgelaufen ist. Wo sich jeder Mensch vor Jesus muss verantworten für sein Leben. Und schau, der Petrus sagt nicht nur, das Ende von allem ist nahe, sondern er betont mit dem auch, das Ziel ist gleich erreicht. Der Begriff, den er hier nämlich braucht, bedeutet beides gleichzeitig. Sowohl das Ende, aber auch das Ziel. Und wegen dem finde ich es sehr treffend, wie es die neue Genfer Übersetzung hier übersetzt, Vers 7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Es ist ähnlich wie bei einer Schwangerschaft, wo am Schluss die Wehen warten, aber das Ziel sind ja nicht die Wehen, sondern das Ziel ist die Geburt vom neuen Leben, das Durchbrechen. Und um das geht es. Wer an Jesus glaubt, ist unterwegs. Und es geht durch einen Sturm, aber der Hafen von Rettung ist nahe. Jetzt denken wir, puh, das klingt herausfordernd. Ich wäre lieber auf der Kreuzfahrt, als auf einem stinkigen Fischkutter, was hin und her geworfen wird. Dann müssen wir uns doch fragen, was sollen wir denn tun? Weil das Ziel von allen, von allem nahe ist. Panik schieben? Hyperventilieren? Ich habe gehört, die sind am Silberhorden, weil man gleich nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Covid-19-Impfung bekämpfen, weil die Pandemie doch sicher endzeitliche Kräfte im Spiel sind. Ich weiß nicht recht, aber ich weiß, was meine Bibel sagt. Sie sagt, Vers 7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Ich finde das mega stark. Das Ziel ist nahe. Ihr seid mitten im Sturm. Und gell, die Empfänger von diesem Brief waren noch viel mehr im Sturm gewesen, als wir sind. Und der Petrus sagt, bleibt besonnen. Besonnen bedeutet, handelt überlegt. Es ist eigentlich das Gegenteil von Panik. Seid nicht getrieben, seid nicht am Umhüstern, sondern handelt ganz bewusst. Mir kommt es fast so ein bisschen vor, um ein modernes Bild zu nehmen, wie ein Pilot, der durch ein Gewitter fliegt und nachher, ich habe gehört, im Gewitter kann man einen Blitz ins Flugzeug einschlagen, das möchte ich lieber nicht erleben. Und ein Flugzeug, ein Triebwerk fliegt aus, dann wird der Pilot auch nicht an seinen Hebel anfangen umzuziehen, hoffe ich, wenn es ein guter Pilot ist, sondern er wird besonnen zur Checkliste greifen und Punkt für Punkt durcharbeiten, was jetzt zu tun gibt. Und auch wir haben so eine Checkliste. Das ist das Wort Gottes. Und wenn wir jetzt miteinander in das 4. Kapitel hineingehen, entdecken wir, was es bedeutet, besonnen zu sein, trotz einem Sturm. Wir wollen Jesus nachfolgen, bis das Ziel erreicht ist. Und bevor wir das lesen, führt er doch noch einmal das Bild vor Augen, die Fischer-Crew, jeder auf seiner Position, verrichtet seine Arbeit. Konzentriert die Stimmung, fokussiert, aber ruhig, weil jeder weiß, rechtzeitig werden wir im rettenden Hafen einlaufen. Wenn du jetzt per Livestream dabei bist, hast du einen Vorteil. Du kannst jetzt Stopp drücken und kurz unterbrechen, um das Kapitel für dich durchzulesen. Betend lesen, Und nachher erst in die Predigt reingehen und ich glaube, du wirst mehr gewinnen, weil du nachher wie vorbereitet bist auf die Auslegung, die kommt. Wir, die hier sind, tja, wir nehmen den Auftrag mit und werden in den nächsten Tagen hoffentlich noch einmal in das Kapitel reingehen. Was meint Petrus mit besonnen? In den ersten Vers von diesem Kapitel erinnert er daran, wie wir gelebt haben, wo wir Jesus noch nicht gekannt haben. Und er beschreibt mitgelaufen, mitgegangen, in all dem, was man so macht, wenn man sich nicht nach Gottes Weisungen, um Gottes Weisungen kümmert, wenn man sich treiben lässt von seiner Lebensfreude. Und das Wort Gottes deckt auf, dass Lebensfreude ein Begriff ist, der eigentlich kaschiert, was im Untergrund ist. Es tönt so harmlos, Lebensfreude, ja, das wollen wir auch. Aber eigentlich ist das ein Leben gesteuert von Egoismus, von Rücksichtslosigkeit, von Gier. Petrus sagt hier im Vers 3, ihr habt euch in der Vergangenheit ja lange genug das getan, wonach Menschen den Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehören dazu. Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Und dann ist der Moment gekommen, wo wir Jesus begegnen dürfen. Wo wir eingesehen haben, dass der Weg, wo wir darauf unterwegs sind, ja immer mehr von Gott wegführt. In die Verdammnis letztlich. Und verstehen, dass Gott etwas viel Besseres vorhat. Dass er Frieden und eine Beziehung mit uns sucht. Und dass er eine Lösung geschaffen hat, die das möglich macht, nämlich Vergebung. All die Schuld in unserem Leben, die uns von Gott trennt, die Beziehung verunmöglicht, für das hat er eine Lösung. Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und jeder, der ihn glaubt, sein Leben ihm gibt, darf die Vergebung empfangen. Und so hat unser Leben eine neue Richtung bekommen, einen neuen Sinn. Im Vers 2 steht, dass wir die Zeit, die wir jetzt noch auf dieser Erde haben, sollen brauchen, um den Willen Gottes zu tun. Das Leben nicht vergeuden, sondern den Willen Gottes tun. Das bedeutet übrigens, dass wir das tun, was Gott erfreut. Und das führt uns in eine immer nähere und vertrautere Beziehung zu unserem Gott hinein. Der Wille Gottes tun ist aber gleichzeitig das Beste, was unseren Mitmenschen passieren kann. Weil der Wille Gottes ist lauter Gutes, Barmherzigkeit, Grosszügigkeit, ihr Wohl suchen. Und so nebenbei, der Wille Gottes zu tun, ist auch das Beste, was du für dein Leben kannst tun. Weil wir finden nicht nur eine grosse Befriedigung, sondern auch einen ganz grossen inneren Frieden. Das wünsche ich uns allen. Besonnen, weil das Ziel nahe ist, bedeutet, noch bewusster gegen die Sünde, gegen das Unrecht, das wir durch unser Leben können hervorbringen können, noch bewusster gegen das vorgehen. Petrus sagt im Vers 1 von dem 4. Kapitel, Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperlichen Schmerzen auf sich nimmt, hat mit der Sünde gebrochen. Ja, wir haben schon gemerkt, in dem ersten Petrusbrief ist ganz viel vom Leiden gedreht. Und die Christen, die den Brief bekommen haben und gelesen haben, die ursprünglichen Empfänger, die sind wirklich unten durch, verfolgt, misshandelt, ungerecht behandelt. Und so paradox es tönt, findet der Apostel Petrus in diesem Leiden innen immer wieder positive Aspekte. Und es ist überhaupt nicht so, dass wir uns nach Leiden ausstrecken müssten. Das nicht. Im Kapitel 1 sagt er ganz praktisch oder nüchtern, wenn es sein muss, dass wir leiden, dann. Ja, aber im Sturm ist es immer ein Leiden, weil es auf und ab geht und nicht Sonnenschein und nicht Sonnendeck. Im Kapitel 3 hat Petrus den Gedanken aufgenommen und zeigt, dass das Leiden von Jesus Christus die wunderschöne Frucht hat, dass wir Frieden mit Gott finden dürfen, durch seine Vergebung. Und genau diesen Gedanken zieht er jetzt weiter und sagt, so wie Jesus mit seinem Leiden einen Kampf gegen die Sünde geführt hat und sie sogar überwunden hat in Vergebung, so sollen wir auch kämpfen. Der Petrus wendet also unseren Blick weg vom Leiden und richtet ihn auf Jesus. Jesus, der vor dem Kreuz im Garten Gethsemane in grosser Angst gebetet hat und gelitten hat. Am liebsten einen anderen Weg gewählt hat. Aber gleichzeitig bekennt, mein Vater im Himmel, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Auch wenn mir dieser Weg grosse Angst macht. Noch am Kreuz hat Jesus denen, die mit ihm Spott getrieben haben, vergeben und gesagt, Vater, vergib ihnen. Und obwohl die Leute ihm zugerufen haben, hilf dir doch selber, du hast doch die ganze Zeit anderen geholfen. Komm doch vom Kreuz ab und heil dich. Ist Jesus den Weg vom Gehorsam weitergegangen, bis in den Tod, wo es hat ihm alles gekostet. Und der Apostel Petrus sagt jetzt genau die gleiche Haltung vor Bereitschaft, den Willen Gottes über alles zu setzen, auch wenn es uns etwas kostet, auch wenn es uns Angst macht, auch wenn es uns Schmerzen erzeugt. Die gleiche Haltung sollen wir einnehmen. Hier steht eigentlich, bewaffnet euch mit dem gleichen Sinn. Erlebst du auch, dass die Sünde immer wieder aus dem Hinterhalt angreift? Eine Unwahrheit, um besser dazustehen oder ein Mitmachen, um dazuzugehören? Ein Pornospam, wo man nicht resolut genug wegklickt? Du weißt am besten, wo du herausgefordert bist in deinem Leben mit Jesus. Du kennst deine Schwachpunkte. Aber die Bibel sagt uns, der Teufel kennt unsere Schwachpunkte auch. Und er wartet, um uns genau dort zu versuchen und zu Fall zu bringen. Wegen dem brauchen wir eine Bewaffnung. Wir brauchen eine Bewaffnung. Waffnet euch mit der gleichen Bereitschaft wie Jesus. Und jetzt ist es ja so, wir kennen das, glaube ich, gar nicht so direkt. Dass wir wegen unserem Glauben gequält oder misshandelt werden, haben wir vielleicht noch nicht selber so erlebt. Aber wir wollen die Haltung, die Jesus vorlebt, uns immer wieder ganz bewusst vor Augen führen. Gerade heute, wenn wir das Abendmahl feiern, haben wir ja vor Augen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und auf diese Realität wollen wir ganz bewusst schauen. Wir sollen darüber nachdenken. Wir sollen das im Gebet bewegen. Uns mit Jesus verbinden, mit seiner Radikalität. Jesus, so wie du nicht der leichte Weg gegangen bist, so möchte ich bereit sein, den Weg zu gehen, wo du mich führst. Und dabei einfach seine Hilfe in Anspruch nehmen. Unsere Mitmenschen sind irritiert, dass wir nicht mehr alles mitmachen. Petrus sagt in den folgenden Versen, sie reden schlecht über euch, sie lästern über euch. Das haben wir vielleicht sehr wohl schon erlebt. Soll das ein Grund sein, Kompromisse einzugehen? Apostel Petrus sagt, nein, auf keinen Fall. Denkt daran, wir alle werden uns vor Gott müssen verantworten. Für jedes Wort, für jeden Gedanken, für alles, was wir hier haben. Vers 5 steht, Gott, der alle Menschen richtet. Wegen dem brauchen wir unbedingt Vergebung. Und ich möchte dich einladen, wenn du nicht sicher bist, dass du Frieden hast mit Gott, dass du die Vergebung hast dürfen erleben in deinem Leben, dann ergreif den Arm, den Jesus dir entgegenstreckt. Vergebung liegt parat, aber du musst sie annehmen. Warum nicht heute, an diesem Tag? Ich lade dich ein. Wir haben später während dem Abendmahl noch so eine Zeit, wo wir beten. Es wäre eine Möglichkeit, dass du dort dein Leben öffnest für die Realität von Jesus in deinem Leben. Also, was heisst besonnen sein? Angesichts vom Sturm, angesichts, dass das Ziel nahe ist, noch bewusster, mit einer Leidensbereitschaft, gegen die Sünde in unserem Leben ankämpfen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite ist folgender. Ich lese noch einmal Vers 7 und 8. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt nicht gerade ein besonders neuer Auftrag. Es ist eigentlich das, was sich als roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Und Jesus hat es seinen Jüngern ganz bewusst mehrmals gesagt. Jetzt seid ihr meine Jünger. Jetzt folgt ihr mir nach. Darum liebt einander. Das heisst, sucht das Wohl vom Nächsten. Sucht das, was ihm weiterhilft. Das, was ihn ermutigt. Das, was ihn tröstet. Das, was er braucht. Da kann auch mal eine Ermahnung oder eine Korrektur dazugehören. Aber such sein Wohl. Und auch das, was Petrus in den folgenden Versen auch noch aufzählt, seid grosszügig, gastfreundlich, dient mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat, füreinander. Seid gute Verwalter von dem, was Gott euch anvertraut hat. Nehmt die Vollmacht und die Kraft von Gott in Anspruch, um einander zu dienen. All das überhaupt nicht ein neuer Auftrag. Wenn die Zeit nah ist, dass alles zu seinem Ziel kommt, was sollen wir tun? Bleib auf Position. Konzentriert, fokussiert, besonnen eben. Und lebe das, wofür dich Gott berufen hat. Im Sturm ist das noch wichtiger. Als bei ruhiger See. Ich kann mir vorstellen, wenn man so am Fischen ist, beim Sonnenschein und so, ist es noch egal, ob jeder jetzt genau auf seinem Platz ist. Aber im Sturm ist man darauf angewiesen als Crew, dass jeder seinen Platz einnimmt. Aber im Sturm ist es gar nicht so einfach. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Vor etwa 2 Jahren bin ich Zeuge geworden von einem Unfall auf der Umfahrungsstrasse Richtung Spiez. Da fährt man mit 80. Und in der Kurve ist einfach einer vor gegenüberliegender Fahrbahn gerade weitergefahren und direkt in Lieferwagen vor mir. Ich konnte rechtzeitig abbremsen, aber ich bin so verschrocken. Ich habe ein Gefühl, die Ewigkeit braucht, um überhaupt den Warnblinker zu finden in meinem Auto, obwohl der ja so platziert ist, dass man nur den Arm aufstrecken muss. So blockiert, so verschrocken. Und als ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht einmal, den Warnblinker zu finden. Aber wir müssen sagen, Lukas, jetzt musst du besonnen bleiben, nicht Panik. Jetzt musst du überlegen, was kommt als Nächstes. Unfallstelle sichern. Erste Hilfe. Alarmieren. Okay, jetzt mache ich das. Und ich musste ganz bewusst jede Bewegung machen, wie ich so durcheinander war. Vielleicht kannst du das vorstellen. Und das ist eigentlich ein gutes Bild für unseren Auftrag. Im Sturm. Ja, es kann sein, dass wir so wie durcheinander kommen. Und dann müssen wir noch bewusster, besonnen überlegen, was ist dran. Und ich kann dir sagen, was dran ist. Bleib auf Position. Mach, für was dass du berufen bist. Das Wohl von deinem Nächsten suchen. Grosszügig bleiben. Deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, zum Wohl der anderen einsetzen. Und ich denke, das ist einer der positiven Aspekte von dem Covid-19, den wir alle hier oben haben, dass wir doch eindrücklich gemerkt haben, es kann so schnell gehen und alles ist anders. Es kann so schnell gehen und wir sind in einer riesengroßen Krise drin. Es ist nicht einfach selbstverständlich, dass Wohlstand, dass Frieden, dass Freiheit und so weiter herrscht, sondern wir sind herausgefordert. Und was hat die Pandemie mit dir gemacht? Bist du in diesem Krisenmodus versetzt worden? Das Wort Gottes sagt uns, bleib besonnen. Und es mag noch viel mehr kommen, an Verfolgung, an Verwerfungen und so weiter. Und was dann? Bleib besonnen. Tu, was du tun sollst. Noch bewusster meine Berufung leben. Und der Apostel Petrus sagte, denn wenn wir das tun, wird unser Gott geehrt. Und ihm gehört nämlich Ruhm und Macht für immer und ewig. Vers 11. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, bist du auf deiner Position? Leben wir unsere Berufung? Haben wir das Wohl von unseren Mitmenschen vor Augen? Sind wir grosszügig? Diene mit den Gaben, die Gott mir anvertraut hat. Aus der Kraft, die Gott mir gibt. Und hier steht ja, das habe ich schon ein paar Mal gelesen, im Vers 7 geht als erstes. Und darum lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Seien wir besonnen im Gebet. Und Petrus meint hier nicht gegen Sturm anbeten, sondern er weiss, der Sturm gehört jetzt dazu. Er meint beten, um uns mit Jesus zu verbinden, um uns in Jesus zu verankern, um von Jesus die Kraft in Anspruch zu nehmen, im Sturm können zu bestehen. Wir singen doch das Lied, denn in dir bin ich ganz, ganz fest verankert. Das ist hier gemeint. Es gibt noch einen dritten Aspekt, wo wir besonnen sollen sein. Und ich möchte Vers 12 lesen. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Wundert euch nicht, erschreckt nicht. Ja, wir alle kennen die Gedanken. Warum lässt Gott das zu? Warum hilft er nicht? Warum trifft es ausgerechnet mich? Bin ich ihm nicht wichtig genug? Kann er nicht helfen? Will er nicht helfen? Was ist los? Wir haben nicht nur mehr Verfolgung. Auch wenn wir eine persönliche Krise haben, irgendeine Krankheitsdiagnose, irgendetwas, das wie ein Schicksalsschlag in unser Leben hineinbricht, sind sofort die Fragen da. Erschreckende, bedrohliche Gedanken. Und der Apostel Petrus sagt, kein Grund zu erschrecken. Es ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Und wir fragen uns, warum ist das nichts Außergewöhnliches? Ich bin doch ein Kind Gottes. Ich bin doch in seiner Hand. Das Wort Gottes sagt doch so viel, redet so viel über Bewahrung und Schutz. Ja, das tut es. Und das ist überhaupt nicht aufgehoben. Aber wir werden durch den Sturm den Hafen erreichen. Wir sind eigentlich auf dem gleichen Meer. So könnte man es ausdrücken. Wegen dem bin ich bei diesem Bild gelandet, von diesem Fischerkutter. Wir sind auf dem gleichen Meer. Der einzige, also der grosse Unterschied ist, dass wir das Ziel kennen. Dass wir nicht in Sturm fahren, sondern im Gegenteil Richtung Hafen und den Hafen rechtzeitig erreichen. Und es gibt natürlich noch einen anderen Unterschied, dass Jesus der Captain von unserer Crew ist, immer bei uns und sie, weil er da ist, uns sicher ans Ziel bringt. Aber im Vers 17 steht, die Zeit vom Gericht ist nämlich jetzt gekommen. Und obwohl wir Kinder Gottes sind, trifft es uns auch, eben, auf der gleichen See. Wir werden mit durchgeschüttelt, aber wir haben eine Perspektive. Wir wissen, wo der Hafen ist. Und wir wissen, dass wir ihn rechtzeitig erreichen. Wir müssen uns bewusst sein, wie ernst die Lage ist. Das finde ich schon noch krass. Vers 18 steht, um es mit einem Wort der Schrift zu sagen, wenn schon der sich nach Gottes Wille richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Der nicht Kurs auf den Hafen nimmt, sondern direkt in den Sturm hineinfährt. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Nicht erschrecken, nicht denken, etwas Ungewöhnliches, ja was denn? Ja, noch einmal ladet der Apostel Petrus ein, in diesen Herausforderungen auch mit einer geistlichen Sicht das Positive zu sehen. Er sagt im Vers 13, ihr dürft euch freuen. Weil wenn ihr mit dem Leiden, mit Jesus verbunden seid, so eng, so gar mit dem Leiden, dann werdet ihr, wenn Jesus wiederkommt, erst recht mit ihm verbunden sein, mit seiner Herrlichkeit. Im Vers 14, sagt der Apostel Petrus, ihr seid doch eigentlich gut dran. Ihr seid beschimpft, weil ihr zu Jesus gehört. Das heisst, eure Mitmenschen nehmen das wahr, dass auf euch der Geist Gottes ist. Sie bestätigen euch eigentlich, dass ihr zu Jesus gehört. Wenn ihr selber zweifelt, schaut, was die anderen sagen. Die sehen sehr wohl, dass ihr zu Jesus gehört. Vers 16. Es ist überhaupt keine Schande zu leiden, wenn man Christ ist. Weil man Christ ist. Es ist aber, und damit schließt sich eigentlich der Kreis, das Indiz, dass wir im Sturm sind, folglich, dass Jesus bald wiederkommt. Und für das wollen wir Gott loben und auf das wollen wir ihn freuen. Der Petrus schließt mit einer Art Zusammenfassung im Vers 19. Darum sollen die, die nach Gottes Willen leiden, eben wie sie mit auf dem gleichen Meer sind, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ich bin so froh für den Abschluss. Es kann uns echt verunsichern. Wenn man, solange man theoretisch über einen Sturm nachdenkt, ist das noch eins. Aber wenn man drin ist, wenn man eine Krankheitsdiagnose trifft, oder was auf uns zukommen könnte, dass uns Ungerechtigkeit trifft, in 2, 3, 4, 5 Jahren, weil wir Christ sind, weil wir zu etwas stehen, was die Bibel sagt, und durch das benachteiligt werden, uns daran erinnern, dass da ein treuer Schöpfer ist. Schöpfer heisst, er hat dich gemacht. Du bist ihm wertvoll. Er hat dich gemacht. Du bist ihm auch ganz, ganz fest bekannt, weil er dein Schöpfer ist. Wegen dem die Einladung, komm zu Jesus. Vertraue dir ihm an. Und ich habe schon gesagt, wir sind lediglich Crewmitglied auf diesem Fischerkutter. Der Captain ist Jesus. Und er bringt uns ans Ziel. Und so wollen wir ihm danken. Und ich bin so froh, dass wir heute miteinander ein Abendmahl feiern dürfen. Weil das Abendmahl führt uns genau das vor Augen, dass Jesus einen Bund geschlossen hat mit uns. Er hat gesagt, ich werde den Wein nicht mehr trinken, bis wir wieder verbunden sind, bis der Hafen erreicht ist. Im hohepriesterlichen Gebet, im Johannes 17, sagt er, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, bei mir sind, dort, wo ich bin. Sie sollen einmal meine Herrlichkeit sehen. Und wegen dem wollen wir das Abendmahl feiern miteinander. Wenn du am Livestream bist und noch nichts parat gemacht hast, darfst du unterbrechen. Du hast sicher etwas im Haus, noch ein bisschen zupfen vom Morgen. Und ich habe vielleicht nicht gerade ein Glas Wein am 9:30, aber ein bisschen Traubensaft. Und so wollen wir miteinander feiern.